Des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich habe schon eine Predigt vor ein paar Wochen gehalten zum Thema Gastfreundschaft. Und dort habe ich euch schon angedroht oder versprochen, dass ich noch eine Predigt zu dem Thema halten werde, besonders über die Verbindung zwischen Gastfreundschaft und Evangelisation. Und jetzt habe ich mich, wenn ihr euch erinnert, bei der ersten Predigt habe ich euch deutlich gemacht, wie das Thema Gastfreundschaft wirklich durch die ganze Bibel zu verfolgen ist. Ein durchtragendes Thema der ganzen Bibel und dann eben der Auftrag an uns. Und als ich mich jetzt vorbereitet habe für diese zweite Predigt, da bin ich auf eine ältere Predigt von Pastor Tim Keller gestoßen. Das ist ein Pastor, ein relativ bekannter Pastor und Autor, Theologe aus New York, der vor ein paar Wochen an Krebs gestorben ist. Und diese Predigt fand ich so gut, die hat mich dann doch dazu gebracht, so viel noch zusammenzutragen, dass ich das heute nicht alles schaffe und es sozusagen jetzt die zweite Predigt ist, aber es folgt noch eine dritte. Nur damit ihr wisst, warum ich ständig über dieses Thema predige. Ich hoffe, dass das, was ich euch heute sage, eure Herzen erfüllt und deutlich macht, ja, das ist ein Thema, was man ruhig ein bisschen ausführlicher behandeln kann. Der Predigttext steht heute in dem Kapitel, was wir gerade schon gehört haben, Hebräer 13, Vers 2. Da steht: Vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft, denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Also ja, heute geht es um Engel, beziehungsweise vielleicht etwas allgemeiner gefasst, um die überirdische Dimension der Gastfreundschaft. Die überirdische Dimension christlicher Gastfreundschaft oder warum du ohne dein Wissen Engel beherbergen kannst. Und mein erster Punkt lautet Gastfreundschaft und Gottes Gnade. Gastfreundschaft und Gottes Gnade. Philoxenia, das ist das Wort, was dort im Griechischen steht. Philoxenia, Xenia ist der Fremde, Philo ist die Liebe, Fremdenliebe. Also wir könnten sagen, liebe die Leute, die anders sind als du. Im Kontrast zur Bruderliebe, Philadelphia, was im ersten Vers erwähnt wurde. Ja, vergesst die Brüderliebe nicht, liebt die Brüder und dann im zweiten, aber auch die Fremden. So früher war das ein sehr hohes Gut, Gastfreundschaft. Sehr, sehr wichtig. Denn es gab keine Hotels und dergleichen. Und wenn es irgendwie Herbergen gab, dann waren das besonders gefährliche Orte oder besonders verruchte Orte. Also man reiste deshalb auch kaum, weil Reisen waren einfach gefährlich. Und wenn man reisen musste, war man auf Gastfreundschaft angewiesen und man tat alles dafür, irgendwo in Privathäuser aufgenommen zu werden, um nicht in die vielleicht ortsansässige Kaschemme gehen zu müssen. Wie lief das dann? Also man kam zu einer Stadt und ging dann zum Stadttor oder zum Brunnen vor der Stadt und dort wartete man dann, dass jemand aus der Stadt rauskam und dich in die Stadt und in sein Haus einlud. Dieses Prozedere, das wird an mehreren Geschichten im Alten Testament deutlich. Ja, man kommt an die Stadt ran, geht nicht rein, sondern wartet, bis jemand rauskommt und ihn oder dich dann einlädt. Der Gastgeber hatte dann die Aufgabe, dem Gast, dem Fremden da vor den Toren der Stadt erstmal ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Denn man sollte ja keine Feinde in die Stadt holen. Vielleicht hatte der sogar ein Empfehlungsschreiben dabei oder man konnte hören, ja, den kannst du mitnehmen. Das war so das Erste. Dann aber sollte er ihn wirklich nicht nur einfach einen Schlafplatz anbieten, sondern es war üblich, ihm die Füße zu waschen, ihm ein Festmahl zu bereiten, ihm Erholung und Rast zu geben von seiner Reise, die immer sehr beschwerlich war. Am nächsten Tag hat sich natürlich dann der Gast ausführlich bedankt und ist weitergereist. Eventuell ist er noch eine zweite Nacht geblieben, aber es war gang und gäbe, dass man allerhöchstens zwei Tage blieb und dann ging man weiter. Ja, also der Gastgeber wusste, ich hole den rein, aber das ist dann eine Nacht, ein Tag, vielleicht zwei, dann geht er wieder weiter. Das war das damalige Prozedere. Und dieses hohe Gut der Gastfreundschaft, dieses Prozedere wird nun von Gott weit übertroffen. Und darum sollte die Gastfreundschaft in Israel auch ja, auf eine viel tiefere Grundlage gestellt sein. Ich lese uns mal ein Stück aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 10, Vers 17. 5. Buch Mose, 10, Vers 17, wer das mit aufschlagen möchte. Da steht: Denn der Herr, euer Gott, ist der Gott aller Götter und der Herr über alle Herren, der große Gott, der Mächtige und der Schreckliche, der die Person nicht ansieht und kein Geschenk nimmt und schafft Recht den Waisen und Witwen und hat die Fremdlinge lieb, dass er ihnen Speise und Kleider gibt. Darum sollt ihr auch die Fremdlinge lieben, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Das ist das Gebot der Gastfreundschaft im Alten Testament. Und der Kontext ist hier entscheidend. Merkt ihr, es ist eine viel tiefere Grundlage als fehlende Hotels und gefährliche Reisen, warum Israel Gastfreundschaft üben sollte. Die Grundlage war, ihr wart Fremdlinge und ich habe euch versorgt, gekleidet und gespeist. Ich habe euch aus der Gefangenschaft befreit und nach Hause gebracht. Ihr lebt durch meine Gastfreundschaft. Ja, meine Rettung von euch drückte sich durch meine Gastfreundschaft zu euch aus. Denn ihr wart Fremdlinge und ich in Ägypten und ich habe euch befreit. Ihr, die ihr meine Gnade empfangen habt, durch sie gerettet wurdet, seid die Empfänger meiner lebensspendenden Gastfreundschaft, meiner geistlichen Gastfreundschaft, meiner Liebe zu Fremdlingen. Und darum, weil ihr Fremde wart, müde Reisende, ohne Heimat, und ich euch gerettet habe durch meine Gastfreundschaft, darum sollt ihr auch gastfreundlich sein. Das ist eine viel tiefere, viel kraftvollere Grundlage für Gastfreundschaft. Aber es geht noch weiter. Gastfreundschaft wird durch Gott auch ausgeweitet. Sie bekommt nicht nur eine tiefere Grundlage, sie wird auch ausgeweitet. Denn es geht ja hier nicht nur um Reisende, denen man halt mal für eine, höchstens zwei Nächte Unterkunft gewährt. Gott erwähnt in dem Zusammenhang mit den Fremdlingen auch die Waisen und die Witwen. Es geht also darum, sich um die Bedürftigen um euch herum zu kümmern. Und zwar generell zu kümmern. Eine Waise, eine Witwe, die kann man ja nicht, den hilft man ja nicht, weil man einen Tag mal, eine Nacht sie mal aufnimmt. Es geht darum, dass man sich generell um die Bedürftigen kümmert. Es geht nicht nur darum, Leute in sein Haus aufzunehmen, könnten wir sagen, sondern es geht darum, dein Haus, dein Besitz, dein Geld, deine Zeit hinzugeben für die, die bedürftig sind. Das ist der weite Rahmen christlicher Gastfreundschaft. Und dieser Kontext, dieser weite Rahmen wird eben auch im Neuen Testament, im Hebräerbrief, da wo wir heute gelesen haben, wo der Predigtvers herkommt, bestätigt. Ich lese dort nochmal, schlagt ruhig nochmal Hebräer 13 auf. Ja, nach diesem Vers zur Gastfreundschaft. Wie geht's weiter? Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an die Misshandelten, weil auch ihr noch im Leibe lebt. Und dann Vers 5. Seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Und dann wird der ganze Abschnitt abgeschlossen. Vers 16. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Also das Prinzip hinter der Gastfreundschaft basiert, könnten wir sagen, noch auf einem grundlegenderen Prinzip, was da lautet: Alles, was wir haben, haben wir von Gott. Wir sind die Verwalter. Man fragt sich vielleicht im Hebräerbrief, da kommt die Bruderliebe, dann kommt die Fremdenliebe, dann kommt, kümmert euch die im Gefängnis, die Misshandelten. Und dann geht es nochmal ein Vers später weiter über die Armen, über die man sich kümmern soll. Aber dazwischen drin kommt die Ehe vor. Warum wird jetzt dort die Ehe erwähnt? Ja, dass wir treu sein sollen in der Ehe. Weil auch unsere Sexualität eine Gabe Gottes ist, die nicht uns gehört, sondern die wir treu verwalten sollen. Die dem gehört, mit dem wir verheiratet sind. Das ist dieses grundlegende Prinzip, was hier in diesen Versen überall deutlich wird. Ihr seid Geschenkte, Begabte von Gott, ihr seid Verwalter und nehmt diese Gaben, die ihr von Gott habt, und verwaltet sie in seinem Sinne. Das heißt, dass wir im Besonderen offen und hilfsbereit sein sollen für Ausgestoßene, für Fremde, für Ungläubige, eben für alle, die anders sind als wir. Das ist christliche Gastfreundschaft. Sie geht viel mehr in die Tiefe und viel mehr in die Breite als das, was die Welt darunter versteht oder verstand, selbst zu den Zeiten, als Gastfreundschaft noch ein ganz hohes Gut war. Als die Leute extra aus der Stadt rausgegangen sind, geguckt haben, ist hier wer, der Unterkunft braucht. Das ist viel mehr. Aber wenn wir zum Neuen Testament kommen, wird das nicht nur bestätigt, wie ich euch gerade dargelegt habe, sondern noch mehr vertieft. Ja, Vers 2, unser Predigttext. Gastfrei zu sein, vergesst nicht, oder vergesst nicht die Gastfreundschaft, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Also wahrscheinlich hat der Autor des Hebräerbriefes die Geschichte von Abraham im Kopf, der Besuch bekam von diesen drei Fremden, wo sich dann am Ende herausgestellt hatte, das waren ja Engel oder vielleicht, und einer sagt sogar der Herr selbst in menschlicher Gestalt. Sicherlich hatte er das im Kopf. Im Alten Testament konnte es schon mal passieren, dass ein Engel zu Besuch kam. Man hat es nicht immer gleich gemerkt, aber wenn er dann im Rauch des Opfers aufgegangen ist, dann war klar, ui, das scheint wohl ein Engel gewesen zu sein. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal passiert ist, nachdem ihr einen Fremden beherbergt habt. Wahrscheinlich nicht. Wie ist jetzt dieser Vers zu verstehen? Also sicherlich, Gott ist alles möglich, er kann euch auch Engel zu Besuch schicken, vielleicht macht das auch. Ich denke, wir können drei Grundprinzipien hier davon lernen. Das erste ist, nimm alle Gäste in Ehren auf, ob Christen oder Nicht-Christen, wen auch immer, denn du musst damit rechnen, dass es Engel sind. Also gehe entsprechend ehrwürdig mit den Engeln, mit den Gästen um. Geh nicht so, ja, da ist das jetzt nur ein niederer Gast, dem brauche ich nur das Nötigste geben und den anderen, den muss ich ein bisschen besser behandeln. Wir sollen alle Gäste ehrwürdig und voller Liebe behandeln. Das zweite Prinzip, was wir hieran erkennen können, nicht nur du sollst ein Segen für deine Gäste sein, sondern deine Gäste werden zum Segen für dich. Vielleicht ist es sogar so, dass sie dich weitaus mehr segnen als du deine Gäste. Und das dritte Prinzip, dieser Verweis auf die Engel macht deutlich, dass es hier bei der christlichen Gastfreundschaft um mehr geht als Verpflegung und Unterhaltung. Gastfreundschaft hat eine geistliche, eine überirdische Seite. Bill Lane, ein Kommentator, der macht deutlich, Gott will eine besondere Rolle spielen in dem normalen Austausch zwischen Gastgeber und Gast. Also Gott will diese Begegnung zwischen Christen und ihren Gästen besonders segnen und gebrauchen. Das gibt der Gastfreundschaft sozusagen eine sakramentale Qualität. Eine sakramentale Qualität. Was meine ich damit? Was ist denn ein Sakrament? Wir wissen das, die Taufe und das Abendmahl, das sind unsere Sakramente. Warum sind das unsere Sakramente? Warum haben die so eine besondere Stellung? Was passiert bei einem Sakrament? Es sind ja ganz gewöhnliche Dinge. Wir nehmen Wasser, wir nehmen Brot, wir nehmen Wein. Alltägliche, gewöhnliche Dinge. Aber wenn wir sie Gott weihen, und wenn sie dann von Gott gebraucht werden, dann werden sie zu Mitteln, durch die Gott unseren Glauben stärkt, uns geistlich Kraft gibt, uns nahe kommt. Als Abraham die Gäste empfing, da kam ihm Gott sehr nahe. Als die Emmaus-Jünger den unbekannten Mann, der ihnen so viel von der Bibel erzählt hat, empfing, kam ihm der Herr sehr nahe. Das ist dieser biblische Hintergrund. Also gewöhnliche Mittel, die Gott geweiht und von Gott gebraucht werden, um uns geistlich zu segnen. Das sind Sakramente. Und in einer gewissen Weise trifft das eben auch auf Gastfreundschaft zu. Wenn du jemanden zum Kaffee einlädst, dir Zeit für ihn nimmst, ihm einfach mal zuhörst, ihm willkommen heißt. Ganz normale Gastfreundschaft. Ich rede jetzt nicht von, du lädst jemanden zum seelsorgerlichen Gespräch ein. Oder du machst Sozialarbeit, ja? Oder du machst gleich eine Bibelstunde mit ihm. Ihr habt eine geistliche Gemeinschaft. Das kann alles sein. Mach das bitte. Ja, aber das muss nicht sein. Einfach einen Kaffee trinken. Einfach miteinander reden oder zuhören. Ganz normale Gastfreundschaft. Alltäglich. Und doch kann Gott dadurch bewirken, dass der Gast und du im Besonderen gesegnet wirst. Gott kann durch dich und deine ganz gewöhnliche Gastfreundschaft, Kaffee trinken, Abendessen einladen, Spieleabend machen, was auch immer, Leben außergewöhnlich segnen. Wie das konkret aussieht, wie Gott da noch viele Geschichten in der Bibel hat, wo wir das sehen können und ermutigt werden, das werden wir uns in der nächsten Predigt anschauen. Wir bleiben heute bei den Grundlagen. Wenn du gerettet bist, wenn du gläubig bist, wenn du die Gnade Gottes erfahren hast, wenn du die Gastfreundschaft Gottes erfahren hast, dann bist du beauftragt, diese Gastfreundschaft auch anderen widerfahren zu lassen. Du kannst dich also fragen, wer braucht meine Gastfreundschaft? Wen kann ich durch meine Gastfreundschaft in die Gastfreundschaft Gottes führen? Wie kann ich dazu beitragen, dass Menschen die Gastfreundschaft Gottes kennenlernen? Durch mein Geld, durch meine Zeit, durch meine Wohnung, durch meine Familie und auch durch meine geistliche Familie, meine Gemeinde. Also ihr könnt euch fragen, wer braucht Ermutigung im Kampf gegen Einsamkeit? Wer braucht meinen Austausch oder einfach mal meinen Rat? Wer braucht jemanden, der ihn einfach mal zuhören kann? Versteht ihr, Gastfreundschaft bedeutet nicht, dass ihr die feinsten Speisen auftafelt, dass ihr eine geräumige Wohnung habt, die immer picobello ist. Es bedeutet nicht, dass ihr den teuersten Wein serviert und vielleicht auch noch frisch gezapftes Bier. Das ist alles nicht der Punkt. Es reicht Ketchup mit Nudeln. Ja? Das ist einfach nicht der Punkt. Es geht um ganz normale, schlichte, aber von Herzen kommende Gastfreundschaft. Es geht darum, anderen fremde, einsame, bedürftige Menschen willkommen zu heißen, ihnen Zeit zu widmen und sich mit ihm auszutauschen. Das ist der Punkt. Und Gott will das gebrauchen, um Leben zu prägen, zu segnen und zu retten. Du kannst durch deine Gastfreundschaft Menschenleben verändern, sodass sie die Gnade Gottes kennenlernen und dann dadurch verändert werden und dann ihrerseits diese Gnade Gottes weitergeben. Sie werden dann sozusagen zu Engeln, das heißt ja übersetzt Boten, Gesandten Gottes für andere. Gastfreundschaft ist also nicht nur eine christliche Praxis, die wir ausüben sollen. Gastfreundschaft soll unsere Herzenseinstellung sein. Das soll unser Wunsch im Herzen sein, dass wir Fremde zu Gästen machen. Gäste zu Freunden und Freunde, wenn es der Herr schenkt, zu Glaubensgeschwistern. Ganz kurz ein paar praktische Möglichkeiten. Wie könnte man das umsetzen? Natürlich ist es immer schön, wenn man Leute in sein physisches Zuhause, in seine Wohnung einlädt zum Essen. Das ist immer eine gute Sache. Aber auch, dass wir unsere Kollegen, unsere Freunde, unsere Nachbarn, wen auch immer, in unser geistliches Zuhause einladen. Also in unseren Hauskreis oder in unsere Gemeinde. Dass wir zum Gottesdienst einladen und am besten noch sagen, danach gibt es Mittag, ich lade dich ein oder was auch immer. Dann ist eine gute Möglichkeit, Gastfreundschaft zu üben, dass man miteinander isst. Das sage ich extra, weil man kann ja auf alle mögliche Art und Weise überall miteinander das Mittagessen oder das Abendessen haben. Ja, was weiß ich, bei der Arbeit oder auf Reisen oder in der Mensa oder wo auch immer, ja, dass man das Essen, das gemeinsame Essen als etwas gebraucht, um Gastfreundschaft zu haben. Ja, versteht ihr? Die Gemeinschaft beim Essen, ohne Agenda, ohne Plan, ohne Punkte, die jetzt abgearbeitet werden müssen, schafft meistens eine Atmosphäre, in der man eben ungeplant, aber gut ins Gespräch kommen kann. In der man manche Dinge bereden kann, die man eben geplant nie bereden kann. In der man Ideen austauschen kann und am Ende Pläne schmieden kann. Also dieses gemeinsame Essen. Eine weitere Möglichkeit, Gastfreundschaft zu üben, ist, dass ihr Gastgeber seid für eine Kleingruppe. zum Beispiel für deinen Hauskreis oder für den Frauenkreis oder für den Männerabend oder für den Studenten-Bibellesekreis oder Diskussionskreis oder so. Ihr könnt Leute einladen und zu Hause eben Gastgeber sein für so eine Kleingruppe. Wir als ganze Gemeinde sollen auch Gastgeber sein, indem wir zum Beispiel uns überlegen, wo können wir an diakonischen Projekten mithelfen, mitwirken? Wo können wir diese breit gefächerte, geweitete Gastfreundschaft hier in unserer Stadt ausüben? Und noch eine letzte, aber wunderschöne Möglichkeit. Jeder, der hiermit dient in der Gemeinde, der mit dafür sorgt, dass wir als ganze Gemeinde Gäste empfangen können, übt Gastfreundschaft. Ob du hier im Gottesdienst mitarbeitest, ob du in der Küche mitarbeitest, ob du das Unkraut in den Ritzen im Garten rausholst oder das Klo putzt, es ist eigentlich egal. Alles dient dafür, dass das ein gastlicher Ort wird. Also wenn ihr das nächste Mal eure Dienste hier tut, denkt daran, das mache ich, damit wir die Gastfreundschaft weitergeben können, die wir von Gott empfangen haben. Wenn Gottes Gnade im Alten Bund die Grundlage für Gastfreundschaft ist, wie viel mehr dann das Kreuz Jesu für uns im Neuen Bund? Damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Also das erste war die Gastfreundschaft und die Gnade Gottes und jetzt Gastfreundschaft und das Kreuz Jesu. Dieser Abschnitt im Hebräerbrief beginnt ja mit der Bruderliebe und der Fremdenliebe. Aber was kam am Ende dieses Abschnitts? Am Ende ging es um das Kreuz. Da steht Hebräer 13, Vers 12, darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten, wie auch die Opfertiere dann außerhalb des Tores verbrannt werden mussten. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er das absolute Gegenteil von allem, was die Bibel und überhaupt die antike Welt unter Gastfreundschaft verstand und versteht, erfahren. Gastfreundschaft bedeutet ja, ein Fremder kommt in die Nähe eines Stadttores, jemand aus der Stadt kommt raus, geht zu diesen einsamen, müden, fremden Reisenden, um ihn reinzuholen. Jesus war drinnen, aber wurde rausgedrängt, rausgetrieben, um ihn vor der Stadt zu töten. Gastfreundschaft bedeutet, wir holen jemanden rein, damit er beschützt wird und am Leben bleibt. Jesus wurde rausgetrieben, um getötet zu werden. Das hat natürlich eine tiefere Bedeutung. Und diese Bedeutung reicht bis zum Anfang der Bibel zurück. Wir merken wieder, wie Gastfreundschaft irgendwie ein Thema ist, was durch die ganze Bibel geht. Ja? Es geht bis zum Anfang zurück, als der Mensch noch bei Gott zu Hause war im Garten Eden. Gott und Mensch vereint in diesem wunderschönen Garten. Aber aufgrund der Sünde verlor er dieses Zuhause. Er wurde auch hinausgetrieben. Und das war für ihn klar, jetzt wird das Leben rau und hart. Und er war getrennt von Gott, der geistliche Tod, nicht mehr diese Verbindung mit Gott. Und das bedeutete letztlich auch den physischen Tod. Irgendwann würde er sterben. Das heißt, für uns alle, für jeden Menschen, egal wie schön dein Zuhause jetzt ist, egal in was für ein tollen Haus du jetzt wohnst und wie herrlich deine Familie ist und wie schön das Land ist, in dem du lebst. In einem gewissen Sinne sind diese Dinge nicht wirklich dein Zuhause. Für alle, die jetzt enttäuscht sind, weil sie sich gerade die Bude schön neu eingerichtet haben oder das Haus gerade fertig gemacht haben oder was auch immer. Ja, sie sind nicht dein Zuhause. Sie verändern sich. Häuser gehen kaputt. Liebe Familienangehörige werden alt und sterben. Ganze Länder verändern sich, sodass du dich irgendwann nicht mehr in deinem eigenen Land zu Hause fühlst. So kann es sein. Und Gott will uns dadurch was deutlich machen. Wir sind in dieser Welt nicht und nie zu Hause. Wir sind Fremde. Wir sind Reisende. Und ohne Christus sind wir sogar Exilanten. Wir sind heimatlos von unserer wahren himmlischen Heimat, durch unsere Sünde. Und wisst ihr, jetzt geht mal in euch, überlegt mal, das spürt doch jeder. Wenn er an seine Sünden, an seine Fehler denkt, die er gegen Mitmenschen begangen hat, dann ist das etwas, was uns voneinander trennt. Das muss der andere noch nicht mal mitbekommen haben, aber du weißt es. Du hast dich versündigt, du hast was gemacht, was nicht in Ordnung war. Und das bewirkt eine Trennung. Und wenn sie nur innerlich ist und wir äußerlich noch so tun, als ob alles Paletti ist, wir sind voneinander getrennt durch Sünde. Wie viel mehr sind wir von Gott getrennt durch Sünde? Aber wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen diese tiefe Verbundenheit. Jeder Mensch will geliebt sein. Das ist das, was wir existenziell brauchen. Jeder Mensch braucht die Verbindung mit anderen Menschen. Wie viel mehr brauchen wir die Verbindung und die Nähe mit Gott? Die lebensspendende Gemeinschaft mit ihm. Dafür sind wir geschaffen. Und wenn du auf einer langen und anstrengenden und gefährlichen Reise bist, ich weiß nicht, ob ihr schon mal solche langen, gefährlichen, anstrengenden Reisen gemacht habt, aber wenn du eine solche Reise hattest oder haben wirst, dann wirst du irgendwann Heimweh bekommen. Ich selber, ich hatte schon immer die Liebe zur Fremde, ich wollte immer die Welt kennenlernen, bin zur Marine gegangen, bin auf Wanderschaft gegangen, bin rumgereist, ich hatte nie Heimweh, ich wollte immer nur unterwegs sein, ein Fremder in der Fremde sein, bis ich nach Afrika gekommen bin und dort monatelang es mir einfach schlecht ging und ich nicht so viel Gastfreundschaft und Freundlichkeit erfahren habe. Und da habe ich auch Heimweh bekommen, und zwar richtig. Zu Hause ist es am schönsten, ja, genau. Also wenn du auf so einer langen Reise bist, irgendwann bekommst du Heimweh. Deine Seele, dein Inneres, dein Herz hat ein tiefes Heimweh nach Gott. Und dieses Heimweh, auch wenn du es bewusst vielleicht gar nicht spürst, so, ich habe gar kein Heimweh zum Himmel oder zu Gott, es drückt sich aus durch deine Ruhelosigkeit, durch deine Unzufriedenheit, durch deine Unerfülltheit. Das ist dieses Heimweh nach Gott. Doch um unseren Willen, an unserer Stelle, wurde Jesus zum Heimatlosen, zum Fremden, zum Gottverlassenen am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Von allen verlassen, selbst von Gott. Warum? Um für unsere Sünden zu bezahlen, um uns zu versöhnen mit Gott. Er wurde ausgestoßen, hinausgetrieben, damit wir jetzt wieder reinkommen können. Er wurde heimatlos, damit wir Gottes überirdische Gastfreundschaft erfahren und Mitglieder in Gottes Familie werden dürfen. Nicht nur Gäste, Mitglieder in Gottes Familie. Was schreibt Paulus an die Epheser im zweiten Kapitel? Darum denkt daran, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und von den Bundesschlüssen der Verheißung fremd. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegekommen durch das Blut Christi. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Darum soll die Gastfreundschaft, die wir erweisen und die wir selbst auch erfahren, uns letztlich auch unser himmlisches Zuhause hinweisen. Das ist mein dritter Punkt. Wir hatten die Gastfreundschaft und die Gnade Gottes, dann die Gastfreundschaft und das Kreuz Jesu und jetzt drittens Gastfreundschaft und unser himmlisches Zuhause. Wie endet dieser Abschnitt oder fast am Ende? Was steht dort? Hebräer 13, Vers 14. Nachdem das Kreuz erwähnt wurde. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Christus ist rausgegangen und hat die Schmach erlitten. Lasst uns rausgehen und in der Nachfolge auch Schmach erleiden, Kosten der Nachfolge tragen, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. In der Zukunft werden wir zu Hause sein, wenn wir bei Gott sind. Er ist jetzt durch seinen Geist bei uns. Ja, dürfen schon diese Gemeinschaft mit ihm haben, aber irgendwann werden wir auch wieder ganz bei ihm sein. In unserem Zuhause, in dem Zuhause, was der Mensch verloren hat, in Eden. Wenn der in die letzten Kapitel der Offenbarung schaut, also ans Ende der Bibel, wird dieses himmlische Zuhause beschrieben, wo Gott selbst da ist. Von ihm geht ein Segensstrom aus, ein Fluss, und an diesem Fluss steht der Baum des Lebens. Der erinnert uns an den Anfang, an Eden, das, was wir verloren haben. Wir werden wieder nach Eden kommen, wir werden wieder zu Hause bei Gott sein. Und dann werdet ihr erkennen, hier gehören wir wirklich her. Das ist unser wahres Zuhause. Und wenn du dieses Zuhause vor Augen hast, wenn du dieses Zuhause sicher hast durch dein Glauben in Christus, dann wird dich das tragen. Dann wird dir das Motivation geben auf deiner Lebensreise, auch wenn diese Lebensreise hart wird. Auch wenn es holprig wird, wenn es steil bergan geht oder wenn es durchs dunkle Tal geht, dann wird dir das die Kraft und die Motivation geben, die du brauchst. Und deshalb wollen wir jetzt zusammen als Abschluss, als Antwort darauf ein Lied singen, was da lautet: Ich bin ein Gast auf Erden und habe hier keinen Stand. Der Himmel soll mir werden, das ist mein Vaterland. Findet das Lied.